Liebe Geschwister, der heutige Predigttext springt mitten in eine Geschichte hinein, die nicht zu den bekanntesten gehört. Und deshalb will ich kurz sagen, was vorher geschehen ist, weil ich glaube, das ist nicht allen aus der Sonntagsschule vertraut. Abrahams Neffe Lot war Kriegsopfer geworden. 5 Stadtkönige aus seiner Umgebung hatten die Tributzahlungen eingestellt. Lot hatte ja in Sodom gewohnt. Das hat auch zu diesen Städten gehört. Und das hatten die Könige des reichen Nordens, die diesen Tribut immer erhoben haben, nicht hingenommen. Sie haben sich zusammengeschlossen, sie haben diese 5 Städte überfallen, haben sie wieder unterworfen, haben sie ausgeplündert, haben etliche Bewohner verschleppt. Und zu diesen Verschleppten gehörte Lot und seine Familie. Abraham, sein Onkel, an der Stelle heißt er noch Abram, hat davon erfahren. Aussichtslos, kann man nichts machen. Aber Abraham hat das scheinbar Unabänderliche nicht hingenommen. Gegen jede vernünftige Prognose, militärisch hat er absolut keine Chance, hat er es trotzdem gewagt zu kämpfen mit 318 ausgewählten Leuten und ein paar Verbündeten aus der Nachbarschaft. In einer Nachtaktion haben sie die Gefangenen befreit und machen sich mit der zurückgewonnenen Beute auf den Weg zurück. Und an der Stelle setzt der heutige Predigttext ein. 1. Mose 14, Vers 17. Als Abram nun zurückkam von dem Sieg über Kedorlaomer und die mit ihm verbündeten Könige, ging ihm der König von Sodom entgegen in das Tal Schawe. Das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den 10. von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abram, gib mir die Leute, die übrige Beute behalte für dich. Aber Abram sprach zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zum Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abram reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Ana, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Der Zug zieht also durch ein Tal, durch das später Königstal genannte Tal, und über ihnen auf dem Berg liegt eine Stadt, Salem, das ist der gleiche Wort wie Shalom. Hier hat er eine Begegnung. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten. Melchisedek, ein Priester, König dieser kanaanäischen Stadt Salem, die später Jerusalem heißen wird. Und für Abrahams Nachkommen ungeheuer wichtig werden wird. Melchisedek, ein geheimnisvoller Mann, von dem wissen wir fast nichts, nur das, was wir hier lesen. Melchisedek, das ist kanaanäisch und bedeutet vielleicht, mein König ist Sedek, der Gott Sedek. Oder es heißt König der Gerechtigkeit. Also Melchisedek, König und Priester dieser Stadt, Shalom-Stadt, hat gehört, wie Abraham königlich und priesterlich seinem Bruder Lot zu Hilfe geeilt ist und erkennt in ihm eine verwandte Seele und weiß, diesen Menschen möchte ich begegnen. Und wie aus dem Nichts kommt er zu Tage, um Abram zu grüßen und zu segnen. Was du getan hast, Abram, das ist es, worauf die Welt wartet. Gesegnet seist du vom höchsten Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gesegnet der höchste Gott, der den Feind in deine Hand gegeben hat. Wie wird Abraham darauf reagieren? Gut, das Ganze ist eine freundliche Geste. Mit dem Brot und Wein eröffnet er gute freundschaftliche Beziehungen. Das ist erfreulich. Und dass er ihn als Priester segnen will mit seinem Gott, den sie in Salem verehren, das ist auch gut gemeint. Aber Vorsicht, immerhin ist das ein kanaanäischer Gott aus einer fremden Götterwelt, aus einer fremden Religion. Der Stadtgott von Salem mit dem Namen El Elyon, der höchste Gott. Und gemeint ist der höchste Gott über die anderen Götter. Also da gibt es viele Götter und einer ist der Obergott. Das ist El Elyon. Auch als Schöpfergott verehrt. Der Gott, den Abraham verehrt, das ist nicht einer von vielen. Abraham verehrt den einen und einzigen Gott. Was soll er jetzt machen? Ist das jetzt eine Versuchung? Wenn man aus einem Sieg, aus einem Erfolg zurückkommt, ist man vielleicht unvorsichtig. Wer ist dieser höchste Gott des kanaanitischen Königs? Kann sich Abraham von einem kanaanitischen Gott segnen lassen? Will Gott ihn prüfen, ob er treu zu ihm hält und fremde Götter zurückweist? Könnte er ja freundlich tun und bestimmt, danke für deinen Segen, aber wir glauben an Jahwe, den einzigen Gott, und von ihm bin ich gesegnet. Könnte er machen, macht er aber nicht. Er lässt sich segnen von Melchisedek. Nicht, weil er das alles locker sieht, Hauptsache irgendeinen Gott, Hauptsache man meint es ernst, sondern wohl, weil er merkt, dieser kanaanitische Priester ist dem lebendigen Gott auf der Spur. Dieser höchste Gott, El Elyon, den er verehrt, darin erkennt Abraham seinen Gott wieder. Das wird deutlich, als er wenig später schwört und sagt, Vers 22, aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Herr, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Abraham erkennt, da ist einer dem lebendigen Gott auf der Spur, den ich auch verehre. Und er unterzieht Melchisedek jetzt nicht einer Prüfung, sondern er akzeptiert seine Gotteserfahrung. Er sieht darin etwas Verwandtes zu seiner Art, Gott zu verehren. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Im Alten Testament gibt es so etwas nicht noch einmal. Eine so positive, so offene, tolerante Einschätzung eines außerisraelitischen, eines kanaanäischen Kultes. Abraham hat hier keine Berührungsängste. Er weiß, Gott ist größer als meine Erkenntnis von ihm. Gott ist größer als meine Art, ihn zu verehren. Gott reicht weiter als die Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe. Und er zeigt sich auch anderen, auch wenn da vieles anders ist. Und so öffnet er sich von Gott, etwas Gutes zu empfangen aus dieser unerwarteten Richtung. Von einem Menschen, von dem er nicht erwartet hätte, dass er vom lebendigen Gott überhaupt irgendetwas weiß. Und so empfängt er tatsächlich etwas Gutes aus dieser unerwarteten Richtung. Er wird gesegnet. Aus dem Mund dieses heidnischen Priesters kommen überhaupt die einzigen heiligen Worte in dieser langen Erzählung. Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Der Hebräer Abraham nimmt den Segen des Kanaaniters Melchisedek an. Auch wer nicht zu ihm und den Seinen gehört, kann doch der Diener seines Gottes sein. Abraham soll den Völkern zum Segen sein. Das ist seine Berufung. Aber dieser priesterliche Mensch unter den Völkern, dieser König der Gerechtigkeit, der ist nun Abraham zum Segen. Melchisedek segnet Abraham. Nun ist Abraham ja schon von Gott gesegnet. Wozu braucht er jetzt das? Er ist doch ein Segensträger. Er hat die Zusage Gottes für sein Leben und über seinem Leben empfangen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und nun taucht hier ein Unbekannter auf, wie aus dem Nichts, jemand, den man einmal sieht und nie mehr trifft und sagt, gesegnet seist du, Abraham. Warum das? Ist der Segen Gottes so etwas wie eine Tankfüllung für das Auto, die sich beim Fahren verbraucht und man muss irgendwann wieder nachfüllen? Gilt der Segen, den Gott über Abraham ausgesprochen hat, nicht für alle Zeiten? Ich bin überzeugt, Gott will, dass jeder von uns Segensträger ist. Also uns Segen lebt und für andere ein Segen ist. Und ich finde, das können wir nicht oft genug hören. Das können wir und brauchen wir, dass uns das immer wieder zugesprochen wird. Obwohl es beim ersten Mal wahr ist, obwohl es uns schon gilt. Seitdem du Christ bist, steht über deinem Leben diese Bestimmung. Im Epheserbrief heißt es, Gott hat uns mit allem geistlichen Segen in Christus gesegnet. Das ist ein Zuspruch, den hat Gott jedem von uns gesagt. Du bist ein Segensträger. Was heißt das? Im alttestamentlichen Wort Segen steckt so viel drin, da deckt sich so viel ab, das können wir kaum mit einem Wort erfassen. Ganz irdische Dinge. Du bist gesegnet, das bedeutet, es soll dir gelingen. Deine Kinder sollen zahlreich sein und sich gut entwickeln. Und dein Vieh soll dir geraten und es soll sich vermehren und deine Äcker sollen Frucht tragen. Nun haben wir vielleicht kein Vieh und keine Äcker persönlich, aber für uns in unserem Kulturkreis kann das heißen, es soll dir gut gehen in deinem Tun. Du sollst dich dort bewähren, Gutes leisten und Erfolg haben. Ihr sollt gesegnet sein als Eltern und als Großeltern, als Brüder, als Schwestern, dass es euch gelingt, eure Kinder, eure Enkel auf einen guten Weg zu bringen. Du sollst in deiner Ehe gesegnet sein, dass es dir gelingt, deinen Ehepartner zu begleiten, ihn zu tragen, zu ermutigen, zu korrigieren, dass ihr euch gegenseitig Geborgenheit geben könnt und Halt und Liebe und Verständnis. Und du sollst in deinem Leben allein gesegnet sein, auf deine ganz eigene Weise, die zu dir und deiner Berufung gehört. Du sollst ein Segen sein und wissen, wenn du in ein Haus gehst, dann trägst du den Segen Gottes in dieses Haus. Und wenn du in einen Bus einsteigst, dann steigt der Segen Gottes mit dir ein. Gott will, dass wir Gesegnete sind. Und wir dürfen das Wort Segen nicht so vergeistigen, dass diese konkreten alttestamentlichen Wurzeln einfach vergessen werden. Segen meint zunächst einmal einfach das, ein sich entfaltendes, gelingendes Leben. Jakobus schreibt, alle gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Wenn dann im Neuen Testament ein starker Akzent auf dem Geistlichen des Segens liegt, ist das auch wichtig. Deshalb können nämlich Christen mit allen Arten irdischen Misserfolgs ganz anders umgehen. Das ist dann kein Zeichen, dass Gott nicht mit uns ist, sondern dass er uns darin trägt. Aber sie werden den Misserfolg deshalb nicht selig sprechen. Das wäre nicht biblisch gedacht. Und Abraham lässt sich das wieder sagen, von diesem fremden Menschen mit einer fremden Religion. Du bist ein Gesegneter, du sollst ein gelingendes Leben haben. Und er nimmt es an als von Gott. Und dann heißt es, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Das ist wieder ungewöhnlich. Der Zehnte von allem, das ist etwas anderes als ein Dankeschön. Der Zehnte gehört Gott. Also eigentlich gehört alles Gott. Und der Zehnte ist ein Zeichen, dass ich das anerkenne. Dass ich anerkenne, alles gehört dir, Gott, ich nehme es von dir. Und bekenne, dass alles von dir kommt. Und als Zeichen dafür gebe ich dir diesen Teil zurück, als Bekenntnis, alles empfange ich von dir. Also Gott den Zehnten geben ist das Bekenntnis, du bist Herr, praktisch umgesetzt in einem konkreten Bereich unseres Lebens. Und Abraham gibt hier den Zehnten an Melchisedek und erkennt damit an, dass Melchisedek ein Diener Gottes ist. Und vor allem bezeugt er damit, Gott ist es gewesen, der mir diesen Sieg gegeben hat, von dem das, was ich jetzt hier habe, geschenkt ist. Nun könnte man meinen, Abraham lässt sich ja ganz schön schnell vereinnahmen, so von jedem, der so daherkommt. Aber dem ist nicht so. In dieser Geschichte kommen 10 Könige vor, also eher so Stadtfürsten, aber sie werden ja Könige genannt. Und nur diesem einen begegnet Abraham auf diese Weise. Die nächste Begegnung zeigt, dass er ganz und gar nicht blauäugig und naiv ist. Dass er ein feines Gespür hat, wo könnte eine Bindung entstehen, die nicht gut ist. Die in eine falsche Richtung führt. Abraham, der Sieger, einer der Leute, die es gerade geschafft haben, die üben ja eine gewisse Anziehungskraft aus auf alle möglichen Leute. Der König von Sodom kommt ihm entgegen, einer der 5 Stadtfürsten, die das Ganze mit ausgelöst hatten, weil sie keinen Tribut mehr zahlen wollten. Auch seine Stadt, Sodom, war überfallen worden und geplündert und viele Menschen wurden verschleppt. Und Abraham hat sie mit seinen Leuten befreit und bringt sie jetzt zurück und auch die geplünderte Beute bringt er zurück. Vers 21, da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die übrige Beute behalte für dich. Klingt eigentlich harmlos, sogar großzügig, was der König von Sodom von Abraham will. Natürlich will er die Gefangenen aus seiner Stadt wieder zurückbringen. Und großzügig, dass er sagt, du hast gewonnen, behalte die übrige Beute, das Vieh, die Vorräte, die Kostbarkeiten aus Sodom. Warum reagiert Abraham darauf so harsch? Nun, Abraham hatte dieses Recht ohnehin. Dass der König von Sodom ihm das ausdrücklich sagt, hat ein Geschmäckle. Darin steckt ein Angebot, darin steckt ein Versuch. Dazu muss man wissen, normalerweise durften Vasallen, die für einen Lehnsherrn kämpfen, die Kriegsbeute behalten. Aber die Lehnsherren hatten das Recht, das vertraglich auch festzulegen, wie das genau gehandhabt werden soll. Und wenn der König von Sodom hier sagt, gib mir die Leute, aber die Beute darfst du behalten, dann schwingt da vermutlich so ein Angebot mit. Gut gemacht, du Nomadenscheich, gute Leute, gute Arbeit, hast du mir wirklich geholfen. Wollen wir das nicht fortsetzen? Ich biete dir an, werde mein Vasall. Ich werde dein Lehnsherr sein und der Vertrag läuft wirklich zu deinen Gunsten. Die Beute, die soll immer dir gehören. Das legen wir schon mal fest. Und man muss weiter wissen, solche Vasallenverträge, die verboten die Unterordnung unter andere Wohltäter. Die waren exklusiv. Und hier ging bei Abraham die rote Lampe an. Vorsicht! Abhängigkeit, Vorsicht, eine ungute Abhängigkeit. Wer weiß, vielleicht ist das so ein Anfang ein Keim einer Abhängigkeit, die immer tiefer in eine gefährliche Richtung geht. Eine Abhängigkeit, der es mich dann immer schwerer entziehen kann. Mein Bundesherr ist Gott. Das ist mein Wohltäter. Und dem gilt meine Treue. Dem allein und nicht dem König von Sodom. Das erklärt die harsche Reaktion Abrams auf den Antrag des Königs von Sodom. Vers 22, aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abraham reich gemacht. Nichts für mich. Nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Ana, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Nichts von dem, was euch gehört, sagt er, nehme ich an, auch nicht das Geringste, keinen Cent, keinen Schnürsenkel. Er möchte unabhängig bleiben und sich nicht dadurch, dass er Geschenke annimmt, an den König von Sodom binden. Wird ja manchmal gesagt, so zynisch, jeder Mensch hat seinen Preis, man muss nur hoch genug gehen. Aber Abraham ist nicht käuflich. Er will auf keinen Fall abhängig werden von einem anderen Herrn als seinem Gott. Niemand kann zwei Herren dienen. Und Korruption hat ein gefährliches Gefälle. Auch das können wir lernen vom Vater des Glaubens. Vorsicht vor falschen Abhängigkeiten. Und im Zweifelsfall sagt er lieber gleich am Anfang laut und deutlich Nein und erhält sich seine Unabhängigkeit. Der letzte Vers, nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und der Anteil der Männer, die mit mir gezogen sind, Ana, Eschkol und Mamre, die sollen ihren Anteil nehmen. Ich möchte nichts, sagt Abraham und fügt hinzu, indem er auf seine Mannschaft zeigt, aber sie vielleicht. Er stellt es ihnen frei. Auch das finde ich bemerkenswert. Abraham hat eine klare Entscheidung für sich getroffen. Er vertritt die auch klar nach außen. Aber er macht das für sich, nicht für die anderen. Er macht das, was er im Glauben erkannt hat, nicht zum Gesetz für andere. Er erwartet von Ana, Eschkol und Mamre, die mit ihm gezogen sind, nicht dasselbe, wozu er selbst gekommen war aufgrund seiner Berufung, aufgrund seiner Glaubenserfahrung. Er erwartet schon gar nicht von Menschen, die ohne Glauben leben, dass sie sich moralisch genauso verhalten wie er. Die könnten das überhaupt nicht verstehen, warum sie nicht ihren berechtigten Anteil an der Siegesbeute kriegen sollten. Abraham versucht nicht, die Gewissen anderer Menschen so hinzubiegen, dass sie so ähnlich sind wie sein eigenes. Er nimmt nichts für sich von der Beute, aber er möchte nicht über andere bestimmen. Glauben lernen mit Abraham, dem Vater des Glaubens. In dieser Geschichte ist es die Offenheit, an ganz unerwarteten Stellen das Wirken Gottes zu erkennen. Bei Menschen, von denen man das nicht gedacht hätte. Von ganz unerwarteter Seite den Segen Gottes zu empfangen und anzunehmen. Und es ist die Vorsicht vor falschen Abhängigkeiten, vor gefährlichen Bindungen. Christen sind Menschen, die nicht käuflich sind. Etwa durch die Aussicht, mehr zu haben, wovon auch immer. Sondern deren Treue Gott gilt. Und die das, was sie als richtig erkannt haben, nicht anderen aufdrücken wollen, sondern sie freilassen zu ihrer eigenen Entscheidung. Und die so leben als Menschen, gesegnet und als Segensträger für andere. Amen.